raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Willkommen zurück bei Escape Maniac. Heute wieder dabei
Maria, hallo.
Und Sebastian. Schön, dass du wieder da bist, Maria.
Ich freue mich auch. Aber heute fehlt uns ein anderer.
Ja, Malte ist nicht da. Und warum ist Malte nicht da? Weil wir heute das Haus voll haben. Denn heute haben wir drei ganz besondere Gäste zu Gast. Bei uns sind Roland Steiniger, Jan Pietschger und Pepe Berlin vom Art Team Berlin. Das Art Team Berlin, es ist keine Videoaufnahme, aber winkt gerne. Das Art Team Berlin gehört zu den spannendsten kreativen Kräften hinter einigen der besten Escape Room Deutschlands. Sie kommen aus der Szenografie, also sprich dem Film und dem Bühnenbau, und verwandeln Räume in immersive Welten, die sich anfühlen wie echte Abenteuer. Ob Dreamlabs, Miraculum oder der Mysteryhof, das Art Team steht für filmreife Setdesign, starke Atmosphäre und Räume, die nicht nur gut aussehen, sondern auch Geschichten erlebbar machen. Kurz gesagt, sie bauen die Welten, in die wir Spieler eintauchen und die wir nicht so schnell vergessen und über die wir ständig hier schwärmen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sind.
Genau, danke für die Einladung und schön, euch mal zu sehen.
Ja, ebenfalls.
So, genau.
Und euch nicht nur eure Werke anzufassen, sondern wir sehen euch jetzt auch mal.
Finally.
Das wirkt auch wesentlich besser. Genau. Also wie gesagt, viele wahrscheinlich da draußen können mit euch gar nichts anfangen, aber haben wahrscheinlich schon in vielen Räumen gespielt, an denen ihr mitgearbeitet habt. Und dementsprechend wäre es super, wenn ihr euch erstmal am Anfang selbst vorstellt. Ihr könnt ja kurz Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer anfängt. Also sprich, wer seid ihr? Welche Hintergründe bringt ihr mit? Und wie seid ihr ursprünglich in das Thema Escape Rooms hineingeraten? Aber lasst uns erstmal damit anfangen, wer ihr seid und welche Hintergründe ihr mitbringt.
Jan, willst du starten?
Ich kann starten. Klar, ist kein Problem. Genau, dann fange ich einfach mal an. Ne? Ich bin Jan, ich bin gelernter Filmmaler, habe meine Ausbildung im Studio Babelsberg gemacht. Dort war ich einige Jahre unterwegs und habe viele verschiedene Filme, Serien, Ausstellungen, Museen gemacht. Und bin jetzt seit, ich würde sagen, 3 Jahren fast in der Escape Room Szene mit dabei. Ich kenne Roland schon eine ganze Weile durch die Filmgeschichte. Wir haben zusammen einige Projekte gemacht und sind jetzt seit 2 Jahren zusammen im Art-Team und verfolgen eine gleiche Vision, würde ich mal meinen.
Ja, wo komme ich her? Und meine Geschichte hat eigentlich so begonnen, dass ich über einen guten Kollegen von mir, den Frank Born, der fragte mich damals, ob ich mal Lust habe, bei so einem Escape Room mitzuarbeiten und da was zu machen und zu gestalten. Ich wusste gar nicht, was ein Escape Room ist. Und ich habe dann halt Frank gefragt, was ist das? Und er sagte, ja, da bist du irgendwie eingesperrt und musst irgendwie ausbrechen. Da dachte ich, okay, alles klar, verrückte Nummer halt. Und das war halt so der erste Kontakt. Es war damals bei The Room in Berlin und da wurde gerade das Spiel Brandon Darkmoor gebaut und da konnten wir dann halt, Frank und ich, so ein bisschen was gestalten und ein bisschen was machen. Und genau, und so habe ich den Chris Hattner kennengelernt und bin dann irgendwie in diese Escape-Welt reingerutscht. Ja.
Was hast du vorher gemacht? Also was hast du, bevor du in diese Welt reingerutscht bist, erlebt?
Ja, ich bin gelernter Theatermaler, habe am Hans-Otto-Theater in Potsdam eine Theatermalerlehre gemacht und bin dann über Umwege beim Film gelandet und habe da irgendwie jetzt hier im Studio Babelsberg ja an großen Hollywood-Produktionen mitgearbeitet und habe irgendwie auch diese Filmwelt für mich entdeckt und diese Faszination gespürt, die da auch in den großen Hallen dann auch immer so schwebt. Und ja, diese vollkommen verrückte Welt, wo man da eintaucht. Und da habe ich dann auch Jan irgendwann kennengelernt. Jan, du warst da gerade damals in der Lehre, ne, im Studio Babelsberg und hast da, ja, in der Pausenzeiten haben wir uns öfter mal irgendwie sind wir uns über den Weg gelaufen und haben zusammen einen Kaffee getrunken.
Das stimmt, ganz frisch bei Dark war das noch. Da warst du noch eigentlich in einer anderen Abteilung bei der Produktion direkt. Ich bin über Studio Babelsberg gelaufen und das sind eigentlich zwei verschiedene Kosmos, aber irgendwie hat sich trotzdem die Wege gekreuzt. Das war schon wirklich sehr interessant und hat Spaß gemacht, dann für das gleiche Projekt zu arbeiten.
Darf ich fragen, ob das, wir kommen gleich zu dir, Peter. Ich wollte nur mal kurz da reingehen. Und zwar ist das, was ihr jetzt beide gelernt habt, ist das dasselbe? Also nur der, also weil die Begrifflichkeiten sind für mich ziemlich neu. Also ich kann mir so unter Setdesign was vorstellen, aber wenn man sagt, man ist Theatermaler, war das der Begriff, Roland?
Genau, Theatermaler, Theaterklassiker.
Ja.
Ah, das ist ja, über Umwege habe ich das für mich entdeckt. Eine Freundin von mir damals, dessen Mutter war Theatermalerin, und sie sagte, Roland, du kannst gut malen, bewirklich bei einem Theater. Und dann bin ich da mal reingerutscht, habe ein Praktikum da gemacht und habe diese Welt da kennengelernt. Und das fand ich so spannend, dass ich dann halt ja mich entschlossen habe, okay, dann wirst du halt Theatermaler. Malen und Zeichnen konnte ich immer gut. Ich konnte immer für mich, oder ich konnte halt auch schon immer Dreidimensionalheit für mich die Welt begreifen, auf Papier das umwandeln, und das war für mich kein Problem, und deswegen war Theatermalerei dann auch eine ganz gute Entscheidung.
Und wie unterscheidet sich, ist Theatermalerei eine Teildisziplin des Setdesigns oder wie unterscheidet sich das nochmal?
Jan, ich glaube, da kannst du mehr sagen, oder? Du hast beim Film gelernt, ich war am Theater.
Tatsächlich, wie würde Roland sagen, die Theatermaler sind ja eigentlich die Koryphäen der Malerei. So hast du es doch immer so schön beschrieben.
Und ja, die Orchideen.
Die Orchideen,
so war das.
Die Orchideen der Malerei.
Oh, das hört sich sehr künstlerisch an.
Schreibt sehr gut. Also ich glaube, da müsste man so ein bisschen auf die Geschichte gehen. Früher wurden halt viele Prospekte im Hintergrund gespannt in den ganzen Kulissen. Oder waren halt riesige Städte, Wälder, alles Mögliche. Und das wurde halt viel von den Theatermalern halt ins Leben gerufen. Und die Theatermaler darüber hinaus sind halt wirklich Leute, die halt Bilder entwerfen, gestalten, umsetzen, richtig malerisch. Und ich bin sozusagen so ein Nischenberuf. Ich bin so dazwischen, zwischen Theatermalerei und normaler Malerei. Also ich würde mich niemals ein Theatermaler nennen, weil Theatermaler so unfassbar weiter ein anderes Know-how haben. Aber dieses Filmmalerei ist halt so eine Kombination aus ganz normalem Handwerk, Malen, Lackieren, Tapezieren bis hin zu diesen ganzen Imitationstechniken. Wie mache ich eine Betonimitation? Wie wird ein Naturstein gemalt? Wie geht man in einen Raum und probiert den wirklich alt aussehen zu lassen? Und ja, eigentlich ist das auch keine Ausbildung. Ich bin gelernter Maler-Lackierer im Studio Babelsberg. Das wurde mir über Umwege halt so angeboten. Und habe intern eigentlich direkt nach dem ersten Tag halt diese ganzen Techniken gelernt. Und es ist so ein bisschen schade, da könnte man das natürlich nochmal sagen, okay, warum gibt es denn so einen Beruf nicht? Ich glaube, das liegt daran, dass halt wirklich so eine Nische ist, dieses Filmhandwerk. Das ist halt, im Endeffekt eine gute Entscheidung war, auch was richtig Handfestes mit dem Maler-Lackierer-Handwerk zu lernen. Und da bin ich auch gar nicht traurig drüber.
Und hattet ihr beide schon vorher auch eine Begeisterung für Film und Theater, oder musste man das nicht mitbringen? Also es ist dann wirklich was eher von euch praktischer Natur, ich brauche eine Ausbildung, ich kann gut malen, mir ist es auch egal, was ich male. Oder war da schon trotzdem eine Begeisterung da, Geschichten zu erzählen oder auch mit meiner Kunst Geschichten zum Leben zu erwecken?
Also wenn ich jetzt dazu was sagen darf, ich war nie so richtig Theaterfan. Ich mochte die Bühnenstücke im Theater nicht so richtig. Das wurde irgendwie immer pragmatischer, und auch diese schönen Prospekte im Hintergrund, die wurden immer seltener. Und ja, es wurde minimalistisch. Es kann sein, dass es auch mittlerweile wieder geändert hat, aber ich bin da auch einfach nur rangerutscht. Ich wollte halt lernen, wie man malt, wie die alten Meister halt gemalt haben.
Okay.
Und das war immer so mein Anspruch. Und dann bin ich halt hier auch durch Potsdam gezogen, durch Berlin gezogen und habe halt versucht, irgendwelche Kunstschulen zu finden, die mir das beibringen können. Und da war aber niemand dabei. Und dann kam halt der Zufall, dass ich dann irgendwie in die Theatermalerei reingerutscht bin. Und da lernt man halt auch noch das Handwerk, wie vor 500 Jahren auch gearbeitet wurde, und das wird halt ganz traditionell halt auch beibehalten. Und ja, bis heute. Und das, ja, natürlich ist jetzt die Anwendung irgendwie für Theatermalerei wird natürlich immer geringer durch die ganzen, weiß ich nicht, wie heißt denn das, diese
digitalen Möglichkeiten.
Ja, genau. Mhm. Digitalen Möglichkeiten ist das halt nicht mehr so gefragt, aber es gibt immer noch viele Bereiche, wo man auch gerade damit ansetzen kann.
Und jetzt haben wir die beiden Kreativen. Ich will dir jetzt nichts unterstellen, Pepe, aber was ist dein Part?
Hi, ich bin Pepe. Ich bin Tatsache das neueste Mitglied im A-Team. Ich bin Tatsache kein Theatermaler. Ich habe eher einen Hintergrund in IT und in Wirtschaft. Und genau, arbeite vor allem im Hintergrund beim A-Team. Das heißt, ich koordiniere vielleicht mal Sachen, baue vielleicht mal so ein kleines Slide-Deck oder sowas. Und das ist sozusagen meine Aufgabe. Und wie bin ich dazu gekommen? Jan hat mich, also ich bin gut befreundet mit Jan, und Jan hat mich oft damit zugetextet, was das A-Team macht und dass das sehr spannend ist. Und da dachte ich mir, naja, da kann ich auch gut zu beitragen, und deswegen bin ich auch heute hier.
Und sind ja, wie gesagt, zwei gleiche Hintergründe, ein ganz anderer Hintergrund. Wie seid ihr jetzt dann final zusammengekommen und was ist eigentlich das A-Team? Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ihr seid ja eher ein freier Zusammenschluss von kreativen Freelancern, so ein bisschen, ihr seid ja keine Firma in dem Sinne, oder?
Noch nicht.
Okay. Bisher, also sagt mal, wie ihr dazu gekommen seid, dieses A-Team zu gründen. Und ihr seid ja nicht nur ihr drei, sondern es sind ja viele andere, die, glaube ich, auch mitwirken und auch andere kreative Skills mit dazu bringen.
Ich bin halt mit Chris durch die Lande gezogen und haben halt einen Escape Room nach dem anderen irgendwie gebaut. Und ich hatte damals noch mein Passmann, den Marian, der hat sich da leider irgendwann verabschiedet und wollte mehr regional irgendwie arbeiten. Aber leider sind halt die Jobs nicht in Berlin, sondern die sind halt woanders. Und dann bin ich halt auch wieder losgezogen, habe halt mit Chris weitergemacht. Und es wurde halt immer mehr. Wir haben immer mehr Aufträge bekommen. Und die Verantwortung oder die Herausforderung, die wurde halt auch immer heftiger. Wir hatten dann irgendwann so einen Spruch, das wird der geilste Escape Room, den wir jemals gebaut haben. Und wenn wir das so, weiß ich nicht, das 10. Mal dann gesagt haben, das hatte dann irgendwie so eine Eigendynamik. Das war mega spannend. Jedenfalls, wir sind dann irgendwann Bad Steben. Nach Bad Steben und haben uns das da angeschaut. Da war ein Riesenhaus und Thomas Ilona, die wollten da drei Spiele drin haben. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich brauche mehr Leute. Ne? Und so kam es dann halt, dass dann auch relativ schnell Jan dabei war. Und das Team ist nach und nach gewachsen. Dann kam Magnus dazu. Jeder hatte so seine Kernkompetenz, die er damit eingebracht hat. Und das war das Spannende. Also durch die Projekte ist das A-Team entstanden.
Also spannend, also kann man sagen, klar, der Initialauslöser war dein Besuch damals bei The Room, die Arbeit an Brandon Darkmoor. Du hast Chris Lattner kennengelernt, der jetzt The Room Labs führt. Und im Endeffekt, das A-Team ist dann erst entstanden, wo ihr mit der Arbeit bei Dream Labs begonnen.
Kann man so sagen, genau.
Kann man so sagen, ja. Und was ist deine Vision vom A-Team? Also wie seht ihr euch? Und was habt ihr auch gemein am gleichen Mindset? Ich glaube, Jan hat es am Anfang gemeint, irgendwie, ihr habt die gleiche Einstellung, ihr habt die gleiche Vision. Was ist eure Vision? Also was wollt ihr umsetzen?
Ich glaube, das war auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, dass Roland und ich immer so denselben Gedanken oder dieselbe Vision innerlich hatten, aber noch nichts davon wussten. Und Roland diese Vision halt schon vorher probiert hat, ins Leben zu rufen. Aber ich glaube, mit den Kollegen, die er damals hatte, das nicht so richtig, ja, ins Leben rufen konnte. Und das war so ein bisschen schade. Und irgendwann ist er dann halt zu mir gekommen und meinte, hey, ich habe da diese eine Idee im Kopf. Ich möchte, dass wir Freelancer alle mehr zusammenarbeiten und nicht nur immer durch die Welt tingeln und jeder ist mal für eine große Produktion irgendwie für 6 Monate verschwunden, sondern lass uns doch mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Lass uns doch mit den Auftraggeber, Zusammenarbeiten irgendwie was machen. Und das war ein richtig guter Impuls von ihm, wo ich gesagt habe, Roland, diesen Gedanken habe ich auch schon ewig in mir, da bin ich sofort dabei. Und dann haben wir uns da gegenseitig an diesem Gedanken halt irgendwie hochgezogen. Und das ist halt erst so Step by Step in Bad Stehen, abends dann noch, nachdem wir da irgendwie den letzten Pinspot angebaut haben, saßen wir dann noch in der VIP-Lounge auf dem Sofa und haben noch überlegt, hey, wie können wir das denn jetzt irgendwie anfangen? Wie wollen wir denn das machen? Und das ist dann so Schritt für Schritt halt irgendwie immer weiter gewachsen. Dann kam halt Magnus, dann kam Pepe, dann kam Heiko natürlich auch noch, der Illustrationen und Zeichnungen macht. Und das ist so ein stetiger Organismus, der ewig wächst.
Genau, und an der Stelle möchte ich auf jeden Fall auch natürlich Heiko und Magnus grüßen.
Grüße kommen an. Was ist denn die Aufgabe von Heiko und Magnus? Das könnt ihr vielleicht nochmal erwähnen.
Na, Heiko ist auf jeden Fall dafür zuständig, die besten Illustrationen zu machen. Also
sowas von.
Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas in Planung haben, kleines Konzept, zum Beispiel jetzt bei Pop-Up Adventures gibt es eben diesen Container, da sprechen wir bestimmt nochmal drüber. Da hat er zum Beispiel richtig schöne Illustrationen gemacht, schöne Animationen. Also das macht Heiko, und ich glaube, Roland kann noch mal ganz gut erklären, was eigentlich Magnus macht.
Ja, Magnus ist halt jemand ganz Besonderes, also unglaublicher, ein unglaublicher Typ. Ich habe früher mit Chris zusammen im Garten haben wir so einen Piraten gebaut für den Jonathan in Heilbronn. Und das war schon ganz gut, was wir da gemacht haben. Ich war echt stolz darauf. Aber dann habe ich Magnus kennengelernt. Und dann dachte ich mir, nee, ich bin nicht so gut wie er. Und dann habe ich gesagt, Magnus, ey, das ist jetzt deine Bühne. Ne? Du bist ab sofort zuständig für die ganzen Leichen, abgehackten Hände, Nasen, Ohren, Augen, alles, was widerlich und eklig ist. Irgendwie, das kannst du richtig gut. Liegt vielleicht auch, er ist Norweger, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwie normal, dass man das dann gut kann. Keine Ahnung.
Wegen der Düsternis in Norwegen, oder?
Ja,
weil
da halt so selten auch die Sonne scheint halt, ne? Und oder glaube ich jedenfalls, ich war noch nie da. Aber was für ein verrückter Typ. Und das ist halt auch, was das Art-Team halt auch ausmacht, irgendwie, dass man halt sagt, ey, Magnus, das bist du jetzt, da bist du stark irgendwie, dann mach das, ne? Jan ist stark in Patina und im Organisieren, ne? Und dann machst du das jetzt, ne? Und so teilen wir uns auf und so können wir die Kompetenzen, die jeder von uns hat, irgendwie perfekt zusammenbringen und da ein richtig tolles Ding draus gestalten.
Und arbeitet ihr alle nur an dem Thema Escape Rooms oder seid ihr trotzdem auch weiter in der Filmwelt und in der Theaterwelt unterwegs mit euren Skills?
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal kurz Pablo ansprechen darf, er macht natürlich nach wie vor Film. Weil Pablo ist halt in meinen Augen und ich denke mal auch in Jans Augen eine Legende, eine Filmlegende. Der hat halt die letzten 15 Jahre wirklich fast alle großen Hollywood-Produktionen im Studio Babelsberg geleitet. Als Headpainter. Und natürlich wird er da auch weitermachen, aber so wie er für uns Zeit hat, holen wir uns den Typen ran und dann ist das ein totaler Selbstläufer. Ne? Lisa Schubert, gerade ganz frisch neu ins Team gekommen, eine unglaublich talentierte und begabte Theatermalerin. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch weiterarbeiten. Wir haben demnächst einen neuen Auftrag in Österreich, wo es weitergeht, wo jetzt auch gerade ein neues Team zusammengestellt wird. Und so kommen dann halt die ganzen Leute mit den jeweiligen Kompetenzen dann auch wieder zusammen und dann gestalten wir was Neues.
Wie ist das für euch? Also wie würdet ihr eure eigene Handschrift bezeichnen? Also wir haben ja für uns immer schon so ein Oberthema ausgemacht bei den Räumen. Normalerweise sagen wir mal alle, okay, das ist das Team von The Room, die diese Räume gebaut haben. Ja? Aber was wir auch immer gesagt haben ist, was ja The Room Labs geschafft hat, ist, sich ein gutes Netzwerk zu schaffen. Und ihr seid ja dieses Netzwerk, mit dem sie zusammenarbeiten entsprechend. Nehmt uns mal ein bisschen mit, wie da diese Zusammenarbeit aussieht. Also wie kann man euch auch trennen? Ja? Also es gibt Room Labs und ihr arbeitet ja nicht wahrscheinlich nur exklusiv mit Room Labs zusammen, sondern auch mit ganz anderen Auftraggebern, um dass die Spielenden da draußen mal ein Gefühl bekommen, aber natürlich auch die BetreiberInnen, die uns heute zuhören, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was ist das Art-Team? Was ist eure Handschrift in den Räumen? Und wie läuft so eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Room Labs ab?
Also wie ihr das schon gesagt habt, wir arbeiten halt die meiste Zeit mit The Room Labs zusammen, was den Escape-Bereich angeht. The Room Labs übernimmt halt die Konzeption, die Planung, die Gespräche mit den Kunden und macht halt ja das ganze Storytelling, das Konzeptdesign. Und dann ist es halt wirklich so, dass es eigentlich Roland und Chris, kann ich einfach sagen, ein sehr eingespieltes Team sind, die das schon jahrelang miteinander machen und sich da gegenseitig echt super gut kennen. Und wie würde Roland sagen, das ist ein Selbstläufer, wenn man die beiden anguckt. Das ist wirklich cool. Chris hat Ideen und dann kommt Roland halt mit anderen Ideen und dann entsteht da gemeinschaftlich halt diese Szenerie. Und so an sich sind wir natürlich auch noch manchmal mit anderen Escape-Betreibern, zum Beispiel der Mysteryhof, selber in Kontakt. Da übernehmen die halt selber das Konzeptdesign, die haben halt die Vision und wir sind dann diejenigen, die halt helfen, das umzusetzen. Dann kriegen wir halt von denen so einen kleinen Teil und dann sagen die halt, hey, wir haben hier zum Beispiel Bock, baut es mal eine Höhle, dann bauen wir halt eine Höhle, so als Beispiel. Und ja, ich weiß nicht, mit der Handschrift, Roland, ich finde, du weißt ja am besten, wie es ist, wenn man in so einen Raum reingeht und den erstmal analysiert und zu gucken, in welcher Epoche man sich befindet. Ich finde, da kannst du am besten sagen, wie denn so die Handschrift eigentlich von uns aussieht.
Ja, das ist im Grunde meine erste Frage, wenn ich bei einem neuen Betreiber bin oder wenn ich auch Chris treffe, wenn dann mal halt ein neuer Job dann anfängt, ist immer meine erste Frage, in welcher Zeit befinden wir uns? Ne? Und dann kann ich das schon mal so ein bisschen thematisch für mich einordnen, weiß, okay, wenn es 1920 ist, dann weiß ich, habe ich schon ein Bild im Kopf, wie die Räume aussehen werden halt, ne? Auch ja, und das nächste Ding ist halt, wir bauen halt die Räume für diese fiktive Person, die da drin lebt und nicht für den Spieler, ne? Sondern das ist halt auch glaube ich auch meine Herangehensweise, dass wir ja das darüber gestalten halt. Das mache ich mir halt Gedanken, was macht denn jetzt zum Beispiel aktuell. Oder ein schönes Beispiel ist halt der Pirat, der herzlose Pirat von Dream Labs, die Taverne. Da wohnt jetzt nun, oder da ist jetzt dieser Wirt, dieser Pirat, ne? Und wie sieht seine Taverne aus? Ne? Was macht der da eigentlich? Und wie sieht sein Tresen aus, wenn er ständig immer mit seinem Lappen an der einen Stelle halt wischt? Ne? Und dann kann man schon mal irgendwie überlegen, ah, okay, das muss irgendwie in die Richtung gehen, das muss so und so sein, so und so sein. Und man muss auch einen gewissen Alterungsprozess halt auch einfach erkennen. Ne? Die Taverne darf dann halt nicht aussehen wie vor ja, dass die ersten Monat alt ist, sondern die muss dann wirklich so aussehen wie ja, die Zeit, die da auch vergangen ist halt. Ne? Wenn es dann halt 10 Jahre sind, dann muss man es irgendwie auf diese 10 Jahre halt irgendwie dekorieren.
Das ist ja das Patinieren, von dem immer gesprochen wird, ist ja dieses etwas Neues alt machen, oder?
Genau, das ist nicht nur Patinieren, das ist auch ganz viel kaputthämmern. Mit einer Machete, mit einem kleinen Beil oder mit einem großen Hammer kann man da wunderbar sich durchs Set prügeln. Das macht richtig Spaß.
Das wird immer interessanter, der Job.
Ja, und Roland, du sprichst ja Tatsache auch häufiger von der Feenstaubphase. Willst du vielleicht nochmal erklären, was das ist?
Aber ja, das ist halt so ein interner Begriff, die Feenstaubphase. Das ist das, wenn man, wie heißt denn dieses Stromding, wenn man da jemanden wiederbeleben will? Genau. Und das ist halt diese Feenstaubphase. Wenn wir dieses Ding auspacken und das Teil unter Strom setzt, ne? Dann geht dann halt die Nebelmaschine los, dann geht halt Licht an, dann ist halt auch schon der Sound zu hören, der von Nils fertig gemacht wurde oder von Malte, ne? Und ja, das ist quasi die eine ganz, ganz entscheidende, wichtige, der ganz entscheidende, wichtige Moment, wo alles losgeht, ne? Und wo du den Puls spürst. Und wenn dann halt auch wenn dann halt auch die Spieler oder die ersten Testspieler dann da reingehen und einer still werden und nichts mehr sagen, nur noch versuchen, diesen Raum aufzusaugen, dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du einen richtig guten Job gemacht.
Ich muss sagen, man hört bei dir den Künstler raus. Man hört auch bei dir raus, was ich so als erstes Learning auch mitnehme, auch für, glaube ich, alle da draußen, was ganz wichtig ist. Gerade wenn du aus dem Film kommst, redest du ja viel von Backstories. Und ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, du baust den Raum nicht für den Spieler oder ihr baut den Raum nicht für den Spieler, sondern ihr baut den Raum für die fiktive Person, die in diesem Raum existiert. Und das ist ein ganz spannender Ansatzpunkt, weil es gibt viele Escape Rooms da draußen, die man spielt, wo man das Gefühl hat, die sind eher für den Spieler gebaut, weil die natürlich über, gerade in der Anfangszeit auch ganz stark über Rätsel gedacht sind oder Gimmicks. Gerade in der Anfangsphase von Escape Rooms hatte man ganz oft das Gefühl, da hatte jemand eine ganz tolle Idee für ein Rätsel und darum hat er dann den Escape Room gebaut. Aber euer Ansatz mit The Room Labs ist ja ein ganz anderer. Das hat damals auch Chris ja schon in unserem Podcast erläutert. Es ist ja wirklich, ihr fangt ja an, von ganz vorne zu denken. Ihr versucht erst eine Welt zu erschaffen und dann alles andere der unterzuordnen. Und ich glaube, das passt ja auch dazu, wie ihr arbeitet. Und ich finde das ganz stark, was man bei dir auch merkt, ist, wie du schon diese Visualität, die du im Kopf hast, was du am Anfang auch beschrieben hast, du kannst super gleich irgendwie 3D und Plastik denken und Welten denken. Und wie du das gerade mit den Piraten erklärt hast, das war super faszinierend. Ja? Also wenn der Typ hinter dem Tresen steht, du machst dir Gedanken darum, wenn er die ganze Zeit in seinem Tuch da langwischt, also wie sieht diese Spur aus oder wie muss dieser Tresen aussehen? Und das ist ein wahnsinniger Gedanke und so detailreich, wo du als Spielender gar nicht dran denkst in dem Moment. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied zu vielen anderen Räumen und das ist, warum die Räume, die ihr mitgestaltet habt, auch irgendwo herausstechen, ohne dass ein Spielender das vielleicht in Worte fassen kann. Ja, viele setzen sich auch gar nicht auseinander mit Dramaturgie, Storytelling etc. Und trotzdem kommen die aus diesen Räumen raus, bei The Dream Labs oder bei The Room, Salzuffler Unterwelt etc. und merken aber, irgendwas war da anders und du hast mir jetzt ein ganz gutes Gefühl gegeben, warum es so ist. Und ich hoffe auch einigen da draußen schon. Also schon mal super vielen Dank. Wie gesagt, diese Liebe zum Detail, diese Liebe zu Geschichten. Ne? Auch wenn du vielleicht nicht ein Mensch bist, der vielleicht, wie du schon sagtest, am Anfang hattest du so seine Probleme mit Theater etc. Gell? Aber wahrscheinlich eher von der Gestaltung her. Aber das ist so krass. Also das klingt jetzt so ein bisschen wie Fanboy-Getue, aber ich bin gerade total geflecht, das kann ich dir sagen.
Das wissen wir alle, dass du einer bist. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Nicht nur erst, muss ich dazu sagen. Also ich finde auch es wirkt immer, ich habe so ein Gefühl von Magie, wenn du davon sprichst, dass dieser Feenstaub eben dann aktiviert wird. Und ich glaube, das ist fühlt sich für euch wahrscheinlich auch so an, wenn alles zusammenkommt und alles zusammenspielt mit allen Experten und Expertinnen, die da zusammengearbeitet haben. Gab es so einen Moment, könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr besonders gefeiert habt, wo ihr besonders stolz wart und gesagt habt, boah, das ist richtig gut geworden. Ich meine, ich weiß, ihr habt diesen Spruch, jeder Raum wird der beste Raum, aber vielleicht gibt es trotzdem sowas in eurer Erinnerung, wo ihr sagt, das war grandios, gänsehautmäßig für euch alle.
Also ich glaube, da muss man erstmal wirklich überlegen, weil mittlerweile so viele schöne, verschiedene, einzelne Settings halt auch stattgefunden haben. Nicht mal nur Spieler an sich, sondern wirklich auch einzelne Szenerien. Jetzt, wenn ich an Dreamlabs denke, im Keller in Lost, wie viele verschiedene Sachen da eigentlich passieren. Das kann ich eigentlich gar nicht auffassen. Und wenn ich mich aber, glaube ich, wirklich entscheiden würde, wäre es bei mir die Back Alley bei Metropolis, wo ich sagen muss, da habe ich echt ganz lange und viel drin gearbeitet und viel Zeit verbracht, wo ich sagen muss, wow, das beeindruckt mich jedes Mal. Als in dem Team zusammen Abend gegessen und Roland und ich hatten einfach nochmal Lust, komm, wir gehen nochmal nach oben, wir haben diese eine Idee, wollen wir die nicht nochmal umsetzen? Dann saßen wir wirklich da und haben einfach nochmal mit dem Licht ein bisschen rumgespielt und dann kam da im Endeffekt so ein Lichtkonvert dabei rum und das war wirklich faszinierend und da bin ich wirklich sehr stolz drauf und auch schöne Grüße an Thomas muss ich dabei ausrichten, dass er diese verrückte Idee hatte, mit Chris zusammen da so eine Back-Alley reinzubauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war auch damals der faszinierende Moment. Das hatte Malte damals im Podcast erwähnt, wo wir diesen Raum betreten haben. In dieser Back-Alley stand, das war schon der erste Wow-Moment. Gell? Also nicht nur von der Gestaltung her, natürlich auch von diesem Geruch, der da einem gegenströmt gleich zu Beginn. Das war wahnsinnig authentisch. Was war für dich, Roland, so ein Moment, auf den du besonders stolz warst?
ich muss da gleich nochmal ansetzen, weil für mich war es für mich auch die Back Alley.
Ne? Oh, okay.
Du kommst aus dem Dreamport raus und es war so entscheidend und so extrem wichtig, dass der erste Eindruck dich sofort mitnimmt, dich sofort abholt, in die voll in die Zukunft schießt und du da um zum Hinterhof bist und da auch ganz, ganz neue, komische Dinge vorfindest, vollkommen neue gedachte Wandstrukturen irgendwie vor dir hast. Und das war ganz entscheidend irgendwie, dass dieser allererste Eindruck dich sofort abholt und dich in dieses Spiel schickt. Ne? Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war das Testspiel bei Lost, wo wir Igor immer vorgeschickt haben. Das hat mega viel Spaß gemacht.
Das war super.
Das auch einfach mal zu spielen und nicht nur immer mit dem Klemmbrett mitzulatschen und zu gucken, ob da jetzt auch irgendwelche Fehler sind und wo kann man da jetzt noch was hinhängen und was muss man da noch mal nachjustieren, welcher Necklock funktioniert noch nicht, sondern dass man da auch einfach mal so ein bisschen genießen kann und seine Kollegen triezen. Das hat Spaß gemacht.
Ich hätte es gerne durch die Kamera gesehen.
Ah, okay. Sorry. Das glaube ich sofort. Ich frage mich tatsächlich kurz noch gerade, wie das ist, wenn man den Raum, den man gestaltet hat, dann spielt, gerade bei so einem Thema wie Lost, wo man ja es eigentlich ganz vom Vorteil ist, wenn man nicht weiß, wie alles da im Hintergrund aussieht und wie es strukturiert ist. Wie hat sich das für euch dann trotzdem angefühlt, den Raum dann zu spielen? Hattet ihr trotzdem dieses Beklemmungsgefühl, das normale Spielende bei dem Spiel natürlich bekommen?
Ja, oder? Das war schlimm, oder?
100%. Roland und ich, wir hatten die Hosen voll, ständig.
Ja, ja. Wirklich, wirklich ganz doll schlimm. Obwohl wir ganz genau wussten, das ist alles nicht echt. Da gibt's einen Schauspieler und wir wissen ganz genau, wo man langlaufen muss. Aber auf einmal war alles dunkel und du fragst dich, okay, wo kommt er denn jetzt her? Wo hat er sich jetzt versteckt? Und ach nee, das war, es hat brutal viel Spaß gemacht. Das hat wirklich, das war richtig gut, ne? Und, aber Jan, wir kennen es ja auch vom Film halt, ne? Du bist halt irgendwie bei uns in einer Hollywood-Produktion dabei und später läuft der Film im Kino und dann, ja, sitzt du im Kino und dann guckst du den Film an und du siehst natürlich alles, was du gemacht hast, ne? Und du weißt, okay, genau da ist im Hintergrund sind 40 Leute, die, ne, obwohl es eigentlich so eine intime Szene ist oder was auch immer, ne, das, oder da gibt's ein Filmset, wo gedreht wird, wo jemand in die Tür reingeht und dann ist die nächste Kameraeinstellung nochmal eine andere. Und aber diese beiden Einstellungen sind geografisch 100 Kilometer weit voneinander entfernt, ne? Und da, ja, es ist dann schwierig, so einen Film zu sehen, wenn man da auch dabei war. Aber bei Escape ist das wieder ein bisschen anders. Da kann man, glaube ich, noch mal intensiver dann auch in die Welt die Welt für sich noch mal neu wahrnehmen, neu entdecken. Weil wir ja auch nicht immer zu 100% das fertige Ergebnis kennen. Ne? Ich weiß ganz genau, Chris und Nils, die haben auch immer noch ein paar Asse im Ärmel und machen da noch irgendwas Geiles im Hintergrund und dann kommt es dann irgendwann zum Vorschein und denkst dir auch, krass, das ist jetzt nochmal echt ein Gamechanger und es geht jetzt nochmal richtig ab. Ist das dann auch mega spannend zu beobachten, was da nochmal mit diesem Filmset gemacht oder mit diesem Escape-Set gemacht wird.
Wir kommen gleich nochmal zum Thema Filmset und Escape-Set. Pepe, du bist ja weniger der Kreative wahrscheinlich, aber du arbeitest ja trotzdem mit den Jungs zusammen und erlebst ja dann auch die Räume. Also hast du auch so Momente wie die beiden, wo du sagst, okay, das hat dich umgehauen, was die machen? Klar, du bist mit Jan befreundet, du weißt, wie gut Jan ist, was sein Skillset ist, etc. Aber wenn du dann wirklich das fertige Werk von Jan siehst, hast du gedacht, jetzt hast du mich nochmal überrascht.
Ja, zum Beispiel, als ich in Bad Steben war, da habe ich die Jungs auch zweimal besucht und konnte da mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das war natürlich noch während der Bauphase. Und was mich da komplett umgehauen hat, war diese Rahmenküche, die ganz zu Beginn von der Back Alley ist. Also das sah auch so echt aus und da gab es einfach auch verschiedene Sachen. Auch zum Beispiel, was mir auch richtig gut gefallen hat, war Tatsache auch von Nils dieser eine Kasten, wo so ein Aquarium mit so einem digitalen Fisch nachgebaut war. Also das fand ich auch schon sehr heftig.
Ja, genau. Du hast gerade schon angesprochen, Roland, das Thema Filmsets, Escape Room-Sets. Du hast dich auch so ein bisschen versprochen, weiß nicht, ob es ein freudscher Versprecher war. Aber Leute, die sich mit Filmen auskennen, wissen ja, Kulissen sind das eine und Kulissen sehen im Film wesentlich massiver aus, als sie in Wirklichkeit sind. Wir haben, glaube ich, alle vor Augen diese klassische Western-Stadtkulisse. Gell? Du gehst irgendwie durch die Salontür durch und stehst irgendwo in der Wüste, weil es war nur die Fassade am Ende des Tages. Aber was ihr ja in Escape Rooms macht, ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Ihr versucht ja, diesen Style und diese Qualität, die man auf der Leinwand sieht, scheinbar, müsst ihr im Escape Room ja wirklich hundertprozentig umsetzen. Es muss ja robust sein. Was macht da eure Arbeit anders? Wie müsst ihr anders denken und an die Sache rangehen, dass es nicht nur geil aussieht, sondern dass es auch wirklich robust ist und hunderte von Spielenden aushält, ohne dass irgendetwas kaputt geht?
Ja, das ist ein Learning, was ich mit Chris über die Jahre hatte. Ne? Ich wusste halt, wie man so Sachen gestalten kann, aber ich wusste nicht, wie ich es halt, wie ich es stabil kriege halt. Ne? Und das war ein hartes Learning. Wir sind da öfter auch mal, mussten halt länger arbeiten, weil irgendwas nicht geklappt hat. Oder wir mussten es nochmal komplett von vorne anfangen, halt auch diese, wo du schon fast fertig bist halt und dann nochmal über den Haufen werfen, okay, do it again, fang nochmal von vorne an. Ne? Und stabil zu kriegen halt, ne? Diese Filmoptik, die unglaublich fragil ist, die maximal für 2-3 Drehs gemacht ist, bei einer Serie ist es halt vielleicht ein bisschen robuster, ne, weil du halt vielleicht nochmal eine zweite oder eine dritte Staffel hast. Aber beim normalen Film ist das, kannst du dich gegenlehnen und du fällst durch das Filmset durch. So fragil ist es teilweise halt. Und das zu transportieren in die Escape-Welt, das war, ich glaube, 5-6 Jahre Learning mit Chris zusammen. Und was mega viel Spaß gemacht hat, aber auch was auch brutal anstrengend war. Und das hat sich jetzt, ja, ich denke, ne, Jan, wir haben das dann auch in Bad Steben, haben wir das perfektioniert, denke ich mal. Und da noch ein paar Schippen raufgelegt, was Stabilität auch angeht, so dass es für die nächsten Jahre dann auch hält. Und mit ein paar Tricks. Natürlich wollen wir auch nicht alle Tricks verraten, weil das ist, wie gesagt, das ist auch ein bisschen unser Kapital, ne? Aber vielleicht, was könnte man erwähnen, Jan? Was wäre nicht ganz so geheim?
Ich glaube, was es so am besten beschreibt, ist es halt wirklich dieses Höhlending, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe. Im Film wird ja wirklich so eine Höhle aus Styropor aufgebaut, riesengroß, hochgeschachtelt und dann mit Putz versehen. Und eigentlich ist es halt wirklich so die Szenerie, die Leute laufen lang, vielleicht mal zurück. Und da wird halt nicht viel angefasst. Und wenn wir jetzt wirklich jetzt zum Beispiel in Bad Steben diesen Dschungel haben, überall sind Pflanzen, dann gibt es an der Seite auch nochmal diese Steinwand, die sich so ein bisschen hochzieht mit den Pflanzen. Und das haben wir einmal zum Beispiel auch in riesengroß gebaut, aber das ist leider noch nicht öffentlich, beim Olli in Steinhagen. Ich glaube, das wird dann auch ein richtig schönes Ding, aber da war sozusagen...
Da war ich auch schon seit 3 Jahren drauf. Ja.
Wirklich? Ja, ich hoffe, Olli macht bald auf, weil der hat so einen geilen Laden da. Also kann ich nicht anders sagen. Ich bin auch schon gespannt, wie das läuft. Und das ist halt, glaube ich, so diese größte Herausforderung. Wie machen wir das jetzt? Und da muss man wirklich, glaube ich, sich auch beim Handwerk nochmal bedienen und da wirklich ganz, ganz weit zurückgehen. Wie mache ich den Grundaufbau? Wie baue ich das hoch? Welches Material nehme ich? Was kann ich denn formen? Geht denn eigentlich irgendwie so ein Blockstein? Was funktioniert da? Was ist der Putz, den wir nehmen dafür? Gibt es ein bisschen unpraktisch und so eine Sachen halt, die uns immer wieder zum Anregen anstoßen. Und da hatten wir auch Kollegen dabei, die haben dann mit ihrer Erfahrung aus dem Tiefbau und sonst wo auf einmal den Ordner rausgeholt mit den verrücktesten Produkten, wo wir echt gestaunt haben. Da haben wir gemerkt, okay, gut, es gibt immer was zu lernen. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, da das richtige Material zu finden.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass das auch eure Stärke ist, dass ihr tatsächlich auch noch lernen wollt und sagt, ey, wir haben ja noch nicht ausgelernt, sondern ich habe das auch bei dir, Roland, vorhin rausgehört, na, schon am Anfang deines Weges, wo du geguckt hast, wo kann ich das denn lernen? Und dass ihr da wirklich auch immer neue Sachen hinzulernen möchtet. Das ist immer eine Riesenqualität, finde ich, in einem Menschen, diese Eigenschaft zu besitzen, immer was lernen zu wollen. Und für mich ist es tatsächlich eines der entscheidenden Faktoren, einer der entscheidenden Faktoren für die Realität der Räume. Weil ich finde, es gibt viele Räume, die auf den ersten Blick echt super aussehen und wo du dann aber wieder rausgerissen wirst aus der Immersion, sobald du es eben anfasst. Und ich glaube, das ist eben dieses Alleinstellungsmerkmal von den Räumen, die ihr auch mit aufbaut, ist einfach dieses wahnsinnig Realistische. Ne? Auch, dass da Props sind, die wirklich wahnsinnig schwer sind, ne? Wo es nicht mal so ein Aluminiumkasten ist, sondern wo es wirklich ein richtig schweres Ding ist, das du da tragen musst vielleicht durch den Raum hindurch. Und das ist das, was es aber eben für den Kopf ist. Das ist einfach Kopfarbeit, ne? Wenn dir dein Kopf sagt, ey, es ist wirklich schwer, dann fühlt es sich auch einfach echter an. Wenn du Sachen anfasst und die fassen sich nicht wie Styropor an, dann macht das einfach was mit dir. Und das ist eben das, was du mitnimmst aus dem Raum. Selbst wenn du es vielleicht gar nicht verstehst, aber unterbewusst, dein Kopf versteht es schon, was da passiert. Und das ist eben das, was in dieser Arbeit so hervorgehoben wird von dem, was ihr macht. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wie sehr spielt das Budget da immer eine Rolle? Also könntet ihr auch extrem geile Räume bauen, wenn ihr nicht so ein tolles Budget habt, wie ihr es zum Beispiel in Bad Steben hattet?
Ich habe das für mich so ein bisschen, oder Jan, ne, wir haben das beide, glaube ich, so ein bisschen auf oder für uns so formuliert, dass es dieses Optik-Level gibt halt, ne? Dass man halt ein gewisses Level erreichen kann für ein gewisses Budget halt. Ne? In Bad Steben gibt's natürlich auch ein Limit. Es ist nicht alles Open End und dann muss man auch ganz genau gucken, okay, ist das jetzt noch finanziell umsetzbar? Ne? Und da gab's auch jetzt nicht, wie gesagt, also so ein No-Limit-Ding halt. Ne? Wir versuchen natürlich, ich habe ja auch mit Jan zusammen diese Säulenstrategie entwickelt, irgendwie, dass man halt, ne, man hat halt drei Säulen. Es ist Stabilität, Optik und es muss halt in diesem finanziellen Kostenrahmen bleiben. Das sind so die drei Säulen. Und wenn diese drei Säulen sich immer irgendwie so ein bisschen die Waage halten, dann ist man da eigentlich im grünen Bereich. Und und kann dann auch vielleicht auch mit weniger Geld und ein bisschen Struktur einen guten Raum bauen. Und dieses Ding, was du da angesprochen hast, das schwere Teil, ich weiß ganz genau, was du meinst, die Idee, die kam von Thomas.
Hat er erzählt.
Okay, hat er erzählt.
Genau.
Ja. Das, was Maria gerade beschrieben hat, dieser ständige Wille weiterzulernen, ich glaube, das macht ja auch einen Künstler aus, oder? Immer neue Limits ausloten, immer den nächsten Schritt gehen. Und die drei Säulen, die du genannt hast, geben ja auch immer gewisse Limitierungen mit sich. Ja? Also wie ihr das auch am Anfang beschrieben habt, so ein Filmset muss nicht stabil sein, es kann aber geil aussehen. Gell? Sprich, du kannst ganz andere Tricks anwenden. Wenn du was stabiler bauen musst, musst du natürlich neu denken, improvisieren. Wie ihr schon sagte, da habt ihr zum Glück auch ein Netzwerk gehabt, die euch irgendwie mit Materialien helfen konnten etc. Aber würdet ihr sagen, ihr seid am besten, wenn ihr am limitiertesten seid, was Kreativität angeht?
Am besten, wenn wir limitiert sind. Ich finde teilweise schon, das ist wie mit dem Druck, das ist wie mit dem Zeitlimit. Ich persönlich bin halt auch so ein Mensch, ich brauche das jetzt nicht übermäßiger Zeitdruck wie beim Film, dass die auf einmal ankommen am nächsten Tag, um 10 Uhr drehen wir hier, macht es mal jetzt fertig, wo man erstmal halb umfällt. Aber so ein gewisser Druck, der ist schon wichtig, damit man die Produktivität steigert. Und ich glaube, so ist es halt auch bei dem Limit, was so Kosten angeht. Wenn man sagt, okay, hier ist jetzt der Rahmen, das muss es jetzt sein, dann wird man kreativ und dann überlegt man halt, okay, normalerweise würden wir jetzt das und das auswählen, aber das funktioniert nicht, weil allein der Grundstoff hierfür wie 5.000 Euro kostet. Was können wir sonst machen? Und dann ist es natürlich schön, dass wir so ein großes Netzwerk haben mit verschiedenen Leuten, die sich halt dahingehend auskennen. Und wir haben dann manchmal wirklich so Brainstorm-Sessions am Abend gehabt, gerade in Bad Steben, wo wir uns immer zusammengesetzt haben und gefragt haben, okay, was sind jetzt die Möglichkeiten? Und irgendwie gab es dann auch eine Lösung, dass dann irgendwas nochmal abgecycelt wurde oder vielleicht doch nochmal was Neues ausprobiert. Nicht alles hat funktioniert. Aber vieles hat dann uns doch einen neuen Weg gezeigt. Und da würde ich deswegen sagen, dass eigentlich, ich persönlich arbeite immer gern mit Limits. Wenn es halt irgendwie, ich irgendwo in ein Projekt reingehe und da ist erstmal kein Ende in Sicht, dann bin ich immer in so einem Trott drin und dann komme ich nicht richtig aus dem Arsch und da brauche ich auch so Leute wie Ronald, die dann manchmal hinter mir stehen und sagen, mach mal jetzt ein bisschen schneller.
Ich wollte noch was anderes sagen, um das schnell abzulenken. Flüssigmetall. Wir haben in Bad Steben haben wir mit flüssigem Metall gearbeitet und haben dann auch komplett irre Strukturen herstellen können mit 3D gedruckten Dingen. Jan, die waren 3D gedruckt und wir haben daraus Metall gemacht, was ich auch echt kühl anfühlt, wenn man es anfasst.
Ne? Ich weiß, was du meinst.
Und das war nochmal ein richtig geiles Ding. Das hat mega viel Optik gebracht. Also das ist halt auch, wir versuchen natürlich die Herausforderungen anzunehmen und da auch das Maximale dann auch rauszuholen. Und das geht halt auch nur, wenn man ein großes Netzwerk hat mit Leuten, die einen Clan haben.
Ist natürlich auch super, wenn es so Technologieentwicklungen gibt wie 3D-Drucker, die einem tatsächlich auch nochmal Freiheiten wahrscheinlich geben in der Gestaltung von Dingen in Räumen.
Auf jeden Fall, ja.
Würdet ihr sagen, dass ihr gut dabei seid, nach Vorgaben zu arbeiten? Also auf der einen Seite seid ihr das ja vom Film oder vom Theater auch gewöhnt. Es gibt natürlich die Szenenbildner, gell, die ihre Storyboards machen, die Kulissen erschaffen, die das aufmalen etc. Aber auf der anderen Seite möchte ich sagen, ihr seid ja auch Künstler, gell? Sprich, habt ja wahrscheinlich auch den Drang, euch selbst zu verwirklichen. Wie funktioniert das in der Zusammenarbeit mit, wir können uns vorstellen, mit Chris kann man sich auch bestimmt gut reiben und aus Reibung entsteht auch manchmal viel Gutes. Aber es ist manchmal auch aufreibend wahrscheinlich, aber auch mit anderen Auftraggebern, die ihr habt, unabhängig von The Room Labs. Also wie geht ihr daran, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet? Also setzt ihr eins zu eins das um, was euch vorgegeben wird, oder versucht ihr trotzdem, euch in eurer Kreativität, solange wie es ein Limit ist, nicht beschränken zu lassen?
Das ist eine schöne Frage. Der Betreiber liefert in der Regel auch die Story, ne? Und hat halt schon so eine Grundidee, was ist ein Thema, worum geht es da gerade? Ist es Pirat, ist es Zukunft, ist es Gegenwart, ist es Vergangenheit? Ne? Das ist halt irgendwie meistens gegeben. Und auch hier, die Story kommt dann auch öfter auch von The Room Labs, ne, von Chris und Nils. Und da ich jetzt über die Jahre mit Chris, sind wir, glaube ich, gut connected. Ne? Ich kann in sein Hirn reingucken und kann das da rausnehmen, was in seinem Kopf, genau. Kann das da rausnehmen, was da drin ist und ja, das irgendwie erstmal dreidimensional in so eine Kommunikationsecke stellen, halt, wo man drüber reden kann, ne? Und dann wird da was draus, ne? Aber um einen Kreativen lesen zu können, musst du selbst kreativ sein. Mhm. Dann musst du das, sonst klappt's nicht, sonst kommst du da nicht hin, ne? Und in der Regel, wie gesagt, liefert der Betreiber oder der Auftraggeber die Story und die grobe Geschichte und wir entwickeln die Welt. Wir bauen die Welt, ne? Nach Vorgabe, mal mehr, mal weniger. Im Grunde wie einen Lego-Baukasten, bloß ohne Anleitung. Ne? Du hast nur vorne das Bild und mehr hast du nicht. Ne? Das ist das Bild und dann hast du 1000 Teile und die musst du jetzt irgendwie zusammenfügen. In der Regel bleibt die Hälfte übrig, weil die räumlichen Gegebenheiten das auch gar nicht anders zulassen. Du musst dich dann halt vor Ort ganz schnell mal die Idee über den Haufen werfen und dann musst du dich ganz schnell anpassen und neu denken, neu überlegen, neu strukturieren. Und ja, so geht das dann halt. Ne? Und das geht halt aber auch nur, wenn du einen Kreativen über dir hast, der dich dann auch lässt, der dann auch Vertrauen hat, dass das jetzt auch richtig gut wird.
Du hast ja die Einschränkungen durch die Räumlichkeiten schon erwähnt. Da kannst du auch gerne nochmal sagen, was mal so eine besondere Herausforderung war bei Räumlichkeiten. Mich interessiert als zweiten Punkt aber auch noch, ob es auch Rätselelemente gab, die euch dann eingeschränkt haben oder die ihr umsetzen musstet auf eine Art und Weise, die sehr herausfordernd war. Weil im Endeffekt geht es ja in den Escape Rooms am Ende doch immer noch auch um die Rätsel. Und die müssen ja zusammen mit eurem Gedankengut irgendwie zusammenpassen, mit dem, was ihr visualisiert habt. Gab es da auch mal Herausforderungen?
Oh Jan, da gibt es, glaube ich, einige, irgendwie gerade diese Rätsel. Es wird mittlerweile super oft mit irgendwelchen RFID-Readern gearbeitet, irgendwelche kleinen Geräte, wo ich echt nicht Bescheid weiß, es ist echt nicht mein Tanzbereich. Die müssen dann ganz knapp irgendwie aneinander liegen, damit da irgendein Kontakt zustande kommt, damit es dann auslöst. Und teilweise hast du da aber gar nicht die Materialstärke, das dann halt jetzt auch umzusetzen. Jan, was gibt's da? Da gibt's hier eine Menge, ne? Was dann auch echt eine Herausforderung auch teilweise darstellt, ne?
Also ich glaube gerade, was du meinst, die Technik. Wir sind ja wirklich so die Kulissenmenschen, die probieren szenisch, dass alles so ins Leben zu rufen, dass es authentisch wie möglich ist. Und dann diese Technik, die halt immer um die Ecke kommt, wenn dann halt eigentlich das Schlimmste ist, du bist fertig und dann kommst du ein Elektriker um die Ecke und sagt, genau da kommt noch ein Kabel hin. Und wir stehen da und denken so, Gott, nicht schon wieder. Das ist eigentlich, glaube ich, so die schlimmste Herausforderung, die wir da haben. Was ich persönlich finde, dass man halt einfach das mit der Technik gar nicht so voraussehen kann, wenn man dann doch nochmal merkt, okay, fuck, wir brauchen doch nochmal hier und noch einen Zugang und da nochmal was. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche. Ansonsten kann ich sagen, zu den Räumlichkeiten muss ich sagen, dass eigentlich jeder Escape-Raum, den wir neu bauen, für uns eine neue Herausforderung ist, weil die meistens in bestehende Gebäude gebaut werden. Und wenn ich jetzt mal so den Film nehme, ist es halt eigentlich, ist es manchmal on location, ist es manchmal irgendwo in Berlin oder weiß ich wo draußen, aber grundsätzlich werden ja viele Sets in großen Hallen aufgebaut. Das heißt, von null an die Wände hochgezogen und dann wird gemacht, was man will. Und das limitiert uns beim Escape Room so ein bisschen, dass man meistens halt in so Bestandsgebäude kommt und dann muss man sich halt anpassen. Okay, wie ist der Raum jetzt geschnitten? Was ist die Deckenhöhe? Dass man mal mehr als 3 Meter Deckenhöhe hat es auch nicht oft. Und ich glaube, diese Herausforderung anzunehmen, ist so die größte Herausforderung, finde ich, was die Räumlichkeiten angeht. Aber es macht doch Spaß. Ich finde, das ist genau das, was man halt auch braucht, so die Gegebenheiten zu erkennen, so ähnlich wie die Back Alley. Auf einmal ist dann ein Durchbruch mit Betonpfeiler. Man denkt sich, okay, irgendwie sind die Betonpfeiler cool, aber irgendwie sind sie auch scheiße zugleich. Und dann, wie verbindet man das jetzt? Das war so der wortwörtliche Brainfuck.
Ich stelle mir das aber auch sehr schön vor, dass eben das gerade das Schöne an eurem Beruf auch ist, dass ihr immer wieder neue Impulse bekommt und auch braucht und da euch neu reindenken müsst. Das wird ja nie langweilig bei euch, ne?
Wo nehmt ihr denn eure Inspiration her? Also vor allem dadurch, dass ihr ja auch vom Film und vom Theater kommt. Da gibt's ja unglaubliche Kreativität. Roland hat am Anfang erläutert irgendwie, dass er malen wollte wie die Maler vor 500 Jahren. Ja? Also sprich, da gibt es ja auch gewisse Inspiration. Wo holt ihr eure Inspiration her? Gerade beim Film weiß man ja, Filme zitieren sich auch oft selbst. Das lässt sich in Escape Rooms nicht vermeiden. Wir hatten jetzt auch schon oft die Diskussion, inwieweit ähneln sich Räume? Inwieweit ähnelt sich, wir hatten das Thema mit Malte, inwieweit ähnelt sich zum Beispiel Metropolis mit einem Raum in Spanien? Ja? Unabhängig, dass ihr den wahrscheinlich nie gespielt habt, wie ich das vermute, wenn Roland auch noch nie in Norwegen war. Aber natürlich weiß man, Metropolis ist inspiriert von diesem ganzen Cyberpunk-Trope und Genre, ja? Sei es irgendwie Blade Runner, sei es Cyberpunk, das Videospiel, Neuromancer etc., der Pirat, Monkey Island, Piratenfilm etc. Was ist euer Anspruch, dass Inspiration nicht zur Kopie wird, vermute ich, aber wie gewährleistet ihr das für euch?
Dass Inspiration nicht zur Kopie wird, finde ich, ist ein guter Leitsatz, weil ich glaube, das ist so die größte Herausforderung generell halt auch in der Kunst. Ich glaube, Inspiration ist wichtig und sie gehört mit dazu, dass wir überhaupt heute in der Menschheit da sind, wo wir sind. Gerade die Architektur, wenn ich mir die angucke. Und das ist wirklich eine sehr große Challenge. Ich meine, wir laufen immer rum in dem Raum und sagen, ey, hast du nicht den und den Film gesehen? Weißt du noch bei Star Wars, wie das und das war? Es gehört mit dazu, dass man sich da ein bisschen inspirieren lässt. Aber dann probieren wir wirklich zu sagen, okay, das Thema, das fixt uns an oder vielleicht die eine Szenerie, die dargestellt wurde. Aber wir wollen immer noch probieren, eine Schippe draufzulegen und zu sagen, so machen wir das jetzt. Das eine Beispiel zum Beispiel muss ich da kurz nochmal nennen, die Back Alley, die wir jetzt die ganze Zeit von reden. Da gab es halt diese Wandstrukturen. Und da stand ich mit Roland da und der hat auch gesagt, so Metallplatten, das ist doch viel zu langweilig. Was ist denn, wenn wir diese Wand organisch wirken lassen? Und haben überlegt, wie sollen wir denn die Wand organisch machen? Und haben halt den Putz so strukturiert, geschliffen und nochmal lackiert und gewachst, dass der halt wirklich aussah, als wäre der eine organische Wand, die probiert, in diesem zukunftsmäßigen Cyberpunk-Thema zu leben und zu wachsen. Und so eine Sachen halt irgendwie anzunehmen und daraus nochmal irgendwas weiterzumachen. Das ist so, glaube ich, unser Punkt, den wir probieren, ins Leben zu rufen.
Ein schwieriges Thema halt, weil es ist schwierig, etwas zu bauen und was zu machen, was es so noch nicht gegeben hat. Halt, ne? Das ist halt, es wird schon irgendwo irgendwie jemand auf diesem Planeten geben, der das schon gemacht hat, der das ähnlich gemacht hat. Und ne, ich hab da ein schönes Beispiel. Ich habe mal einen CD-Cover entworfen und das kam dann auch raus und hat die Band das dann auch so gezeigt und dann hat irgendjemand mir geschrieben, ey, das sieht doch aus wie das eine CD-Cover von der und der Band. Und ich kannte die Band aber gar nicht und Ja, also es ist unglaublich schwer, etwas zu gestalten, etwas zu kreieren, was es so noch nicht gegeben hat. Ne? Und die Inspiration, woher kommt die? Also jetzt gerade auch durch die Gestaltung, wie man Escape Room gestaltet. Ich gehe halt auch einfach mit offenen Augen durch die Welt und schaue mir alles an und interessiere mich halt irgendwie für Epochen, für verschiedene Zeiten, die es gegeben hat. Was war da die Mode? Wie wurden die Räume eingerichtet? Was wurde für Musik gehört halt? Ne? Und daher kommt meine Inspiration durch die Geschichte, ne?
Da sprichst du bei Geschichte auch was Gutes an, weil ihr macht ja nicht nur Escape Rooms, sondern ihr habt ja in Chemnitz auch ein Projekt umgesetzt beim Augustusschloss oder Augustusburg. Jetzt überlege ich gerade.
Das war genau, das waren gleich zwei Dinge im Erzgebirge. Das war einmal Schloss Augustusburg und einmal Burg Scharfenstein. Das war ein spannendes Projekt irgendwie. Schloss Augustusburg, was das jetzt im Einzelnen genau ist, ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten. Wir vom Art-Team haben die Wände bemalt und die Decken gestaltet und haben halt auch alle Gegenstände, die da gebaut wurden von dem Matthias Quehl, die haben wir natürlich auch patiniert und geaged und dass das dann auch alles in diese Szenerie reinpasst. Und es ist ein unglaublich stimmiges Bild geworden. Ne? Also wenn man da jetzt da reingeht und sich das auch mit der Musik anhört, ne, und mit den Effekten, die da abgespielt werden, ist das schon echt ein Erlebnis. Ne? Und auf Burg Scharfenstein war das eine rein dekorative Geschichte. Da war reine Theatermalerei gefragt.
War auch mal wieder schön, oder?
Auf jeden Fall sehr erfrischend.
Na, bei der Augustusburg, ich hatte mir das durchgelesen, natürlich als Vorbereitung auf den Podcast, klar. Da habt ihr Räume mitgestaltet, wo auch Bildung stattfinden soll. Das heißt, dass dort Gruppen von Personen tatsächlich dann in die Zeit reinstüpfen können. Deswegen ist das mit der Epoche ja so wichtig, dass das authentisch dargestellt ist und dort eben die Möglichkeit haben, Metall zu verarbeiten und auch Kräuterkunde zu betreiben. Und das eben aber in so einem Setting, dass sie wieder rauskommen und denken, wow, na, was haben wir hier erlebt. Genau, daran habt ihr gearbeitet übrigens, nur mal so zur Info.
Genau. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir da auf der Burg irgendwie erlebt haben und das war schon richtig gut, ja. Also auch wie gesagt, die Wände da gestalten, ne? Und aber von der Geschichte habe ich da nicht so viel mitbekommen, weil ich wirklich ganz schön gestresst war, das alles in dieser Zeit auch hinzubekommen und mit den Leuten vor Ort das zu schaffen. Da habe ich mich drauf konzentriert und alles andere habe ich erstmal ausgeblendet und das habe ich dann erst später mitbekommen. Genau. Wie das dann im Einzelnen da verlief.
Ist auch so ein Aspekt, den du ansprichst. Wie funktioniert Projektmanagement bei euch? Schafft ihr es, euch selbst zu managen oder seid ihr dann so diese klassischen zuarbeitenden Gewerke und ihr habt dann nochmal jemanden über euch, der das ganze Projekt managt? Bei Room Labs gehe ich davon aus, irgendwie, die halten ein bisschen die Fäden zusammen, aber ihr seid ja, arbeitet ja auch für andere Auftraggebende, die wahrscheinlich jetzt nicht so in diesen Strukturen arbeitet wie die Room Labs. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel finde ich auch, um nochmal abzuweichen, der Mystery Hof. Ich habe ja gesehen, dass ihr da gearbeitet habt. Ich bin ja ein Fan von eurer Arbeit gewesen. Wir waren da, haben gespielt und wir haben gemerkt, ja, wir haben den Teil eurer Arbeit gesehen, aber es hat sich natürlich trotzdem ganz anders angefühlt als die anderen Projekte, als die Premium-Projekte, an denen ihr gearbeitet habt. Ja? Wie fühlt sich das auch für euch in dem Zusammenhang an und wie lief da die Zusammenarbeit zum Beispiel ab? Da habt ihr ja mit Jonathan von Exodus zusammengearbeitet, der für die Räume ja mitentwickelt hat. Hat sich das unterschieden und habt ihr für euch auch was Neues gelernt als Art-Team?
Das ist im Mystery Hof tatsächlich auch ein bisschen anders gewesen, weil man muss auch unterscheiden, manchmal arbeitet man halt direkt mit dem Auftraggeber zusammen und manchmal, wie ihr selber beschrieben habt, mit Google Labs, halt die Leute, die die Konzeption entwerfen. Und in dem Fall war der Matthias dort halt auch ein sehr begeisterter Handwerker-Enthusiast im Vordergrund, der halt gesagt hat, hey, ich baue hier meine Scheune aus, ich möchte auf jeden Fall verschiedene Spiele haben. Der ist an den Jonathan rangetreten, hat gesagt, Jonathan, bitte unterstütz mich doch hier zusammen. Ich habe keine Ahnung von Technik, ich brauche deine Hilfe, aber ich möchte selber bauen. Und dann haben wir uns mit dem Matthias und dem Jonathan getroffen und Jonathan hat damals mit unserem Heiko halt Moodboard erstellt und hat gesagt, jetzt zum Beispiel beim Nachts im Museumsspiel, so soll die Reise hingehen. Und dann hat Matthias gleich von Anfang an gesagt, okay Leute, das ist gar kein Problem, ich brauche euch, ich kann nicht patinieren, aber ich möchte trotzdem mich selbst verwirklichen, ich möchte trotzdem selber Sachen bauen, ich möchte das machen. Und wir hätten halt zum Beispiel auch viele Sachen anders gemacht. Wir hätten halt keine Kunstbacksteinimitate irgendwo aus Plastik genommen, sondern hätten dann vielleicht irgendwie auch Styroporwäldchen schon mit einer ähnlichen Maße genommen, dass es auch trotzdem in dem Budget passt. Und im Endeffekt waren wir eher in so einer zuarbeitenden Rolle. Wir haben quasi so den Feinschliff zum Schluss gemacht und das war für uns auch total in Ordnung, weil das von Anfang an kommuniziert wurde. Hätte man uns jetzt gebucht und gesagt, hey, kommt mal vorbei, macht uns was und dann heißt es, nee, hier, das nicht, weiter, ihr habt, du bist Freitag Zeit, dann wäre es natürlich nicht so schön gewesen, aber dadurch, dass Matthias gleich offen zu uns war, hat gesagt, hey Leute, ich habe Bock, was zu machen, ich brauche euch, da war das gleich, okay, wir verstehen dich und da unterstützen wir dich. Und das ist natürlich interessant, dass ihr es auch so wahrgenommen habt, dass man da diese Abgrenzung sieht. Mhm. Weil der Matthias halt eine andere Handschrift hat als wir und das halt ein bisschen anders denkt und wir da wirklich halt quasi kleines Budget, kurze Zeit nochmal den Feinschliff gemacht haben.
Ich muss nochmal die Frage stellen, wie ihr überhaupt zusammenarbeitet dann innerhalb eures Teams, weil es gibt ja meistens doch so einen Single Point of Contact, den jeder irgendwie hat oder kommen alle E-Mails bei euch allen gleichzeitig an, wenn es irgendein Thema gibt. Also wie koordiniert ihr euch da innerhalb des Teams, dass ihr wisst, das ist jetzt auf jeden Fall Rolands Aufgabe, das ist Jans Aufgabe, da arbeiten die anderen mit. Wie funktioniert das praktisch, wenn so viele Mitwirkende zusammenarbeiten, ohne dass es einen Teamchef oder sowas gibt? Oder gibt es einen?
Es ist so ein bisschen, ich glaube, da sind wir auch gerade noch am Finden oder wir haben eigentlich eine Struktur, aber um zu probieren, es noch weiter zu optimieren. Also man kann eigentlich sagen, dass Roland der Hauptansprechpartner ist für Escape Rooms und Roland hat bei uns die kreative Leitung. Alle kreativen Prozesse werden halt mit Roland abgesprochen und dass er das halt organisiert. Aber wir haben halt gemerkt, wenn Roland sich halt auch noch um Finanzen kümmert und Rechnung schreiben und alles drum und dran, wird das irgendwann zu viel. Und da haben wir halt gesagt, okay, wie kann man das irgendwie ein bisschen anders aufsetzen? Da bin ich zum Beispiel einer, der halt probiert, den Kontakt mit den Kunden zu übernehmen, in die Erstgespräche zu gehen, die Vision aufzugreifen und dass wenn es dann konkret mit Roland mit ins in den näheren Austausch kommt. Und gerade dafür brauchen wir halt Leute wie Pepe, die halt wirklich uns da nochmal unterstützen, um zu sagen, hey Leute, Projektmanagement, das ist genau mein Ding und wir wollen doch auch alle mal zusammen ein bisschen was anderes nochmal irgendwie ausprobieren, außer Escape Rooms. Ich kann euch unterstützen. Na, Pepe, da bist du eigentlich der beste Mann.
Ja, ob ich da jetzt der Best Man bin oder nicht, das ist...
Tod schon.
Hast du jetzt gesagt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass vor allem in so einem Netzwerk aus freiberuflichen Personen sehr viel auf ehrenamtlichem Engagement beruht. Also ich glaube, wenn wir uns immer mittwochs um 21 Uhr hinsetzen und irgendjemand sagt, hey ja, ich habe Bock, die Weihnachtsfeier zu organisieren, dann beruht es erstmal nicht darauf, dass die Person Geld bekommt, sondern es beruht darauf, dass die Person darauf Lust hat und Lust hat, selber was zu machen. Also ich glaube, das ist irgendwie vielleicht auch nochmal so ein Blick in den Maschinenraum vom A-Team. Weil ich glaube, von außen sieht man vielleicht so, hey, okay, wir machen Projekte und da ist Roland natürlich die kreative Leitung oder vielleicht auch mal Jan, aber sozusagen im Maschinenraum, wo dann Heiko die Skizzen macht, wo sich Jan um die Weihnachtsfeier kümmert, etc., passiert nämlich natürlich auch viel, was so vorne vielleicht nicht so sichtbar wird. Genau.
Ich glaube auch, das ist ja das, was man erwartet, wenn es eine gewisse Professionalität auch gibt. Gell? Also es gibt natürlich immer die Menschen, die kreativ sind und es gibt die, die im Hintergrund natürlich irgendwie schauen müssen, dass das auch alles in Bahn läuft. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Mischung. Gell? Gerade Kreative wissen wir manchmal, ich weiß nicht, wie ihr seid, aber die fangen dann an, groß zu denken, manchmal auch ein bisschen unwirtschaftlicher. Hauptsache, das Produkt sieht geil aus am Ende des Tages, koste es, was es wolle. Und du brauchst natürlich dann die, ich sag mal, die bösen Controller, die bösen Projektmanager, die schauen müssen, dass das Timing passt, also dass die, der Zeitplan passt und dass das Budget auch passt. Und ich kann mir schon vorstellen, Roland, dass du natürlich als Kreativer auch nicht unbedingt immer Bock hast, Rechnungen zu schreiben, ja, und sowas dem nachzuverfolgen, sondern weil du dich natürlich auf deine Stärken auch konzentrieren möchtest. Und höre ich daraus, dass ihr euch natürlich auch mit der Zeit immer mehr jetzt professionalisiert?
Also gerade Rechnungsschreiben ist ein kreativer Killer. Also das ist ne, das ist die Kriegserklärung für jeden kreativen Menschen halt, ne, wo du erstmal kapitulierst. Aber zum Beispiel ist auch nochmal zu Pepe halt. Pepe ist unser kreativer Kopf am Schreibtisch, am Laptop, ne, das kann ich nicht. Da ist er der absolute Pro drin und der Leonardo da Vinci an der Tastatur halt. Ne. Das macht ihn keiner irgendwie nach. Das kennen wir nicht.
Das ist ja auch eine andere Art von Kreativität, ne? Das ist ja so richtig, Lösungsfindung, genau, und andere Wege finen, um Sachen umsetzen zu können. Also ich glaube, dass das ein wichtiges Projektmanagement-Skill ist, die Kreativität
am Computer. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass dann auch so zwei Welten aufeinander prallen. Aber ich glaube, bislang kriegen wir es doch ganz gut unter einen Hut, oder?
Ich finde, wir kriegen das immer besser unter einem Hut. Das ist wie eine Pflanze, die nach und nach wächst und gedeiht, und die Bedingungen sind gut. Es regnet viel, die Sonne scheint, ne, und die Pflanze kann wachsen. Ne? Und das sind gerade die Bedingungen, die wir haben.
Es interessiert uns denn, wo wächst denn die Pflanze hin?
Zum Beispiel sind wir nächstes Jahr auf jeden Fall auf der LEAG. Wir werden da auch auf jeden Fall einen kleinen Vortrag halten.
Sag mal den Leuten, die noch nie LEAG gehört haben, für was das steht.
Live Escape and Action Gameplay Association?
Adventure Games war das.
Ganz knapp auf jeden Fall. Also da sind wir auf jeden Fall, und die werden auch auf jeden Fall einen Stand haben. Insofern, liebe Escape Maniacs Community, kommt gerne zu unserem Stand.
Aber genau, ihr habt euch jetzt als Art-Team gefunden. Ihr seid so ein Verbund aus Freelancern, aus Kreativen. Habt jetzt, wie gesagt, Escape Rooms gebaut. Ihr habt jetzt dieses Projekt auf Burg Scharfenstein gemacht, Augustusburg etc., was ja kein Escape Room ist. Wie wollt ihr euch in Zukunft mehr positionieren? Also geht ihr noch mehr in die Breite? Habt ihr noch andere spannende Projekte, an denen ihr arbeiten wollt? Seht ihr eure Zukunft eher in der Escape-Room-Branche? Oder wie stellt ihr euch auf? Weil ich kann mir vorstellen, ihr wollt euch auch nicht limitieren lassen in dem, was ihr macht.
Also wenn ich kurz anfangen darf, wir werden nach wie vor Escape-Rooms bauen und gestalten. Das ist...
Das hoffe ich doch.
Das macht Spaß. Das ist eine schöne und eine tolle Arbeit. Aber es wird sich auch weiterentwickeln. Und Pepe, dazu kannst du jetzt, glaube ich, auch mehr sagen als ich.
Genau. Also was wir aktuell planen und was aktuell so in der Mache ist, heißt Pop-Up Adventures. Da geht es im Kern darum, dass wir das Escape Room Konzept nehmen und in den Einzelhandel überführen, wo wir sozusagen immersive Welten im Einzelhandel schaffen, was sich anbietet, um Produkte zu vermarkten, um vor allem auch Leerstand zu bekämpfen, weil wir einfach deutschlandweit das Problem haben, dass keiner mehr Bock hat, in die Innenstädte zu gehen, sei es jetzt Nürnberg oder Stuttgart oder Bielefeld. Das ist sozusagen überall ein Problem, und da wollen wir auf jeden Fall ansetzen, und da sind wir gerade dabei, mit verschiedenen Partnern zu sprechen und schauen auf jeden Fall, wie es da im nächsten Jahr weitergeht. Genau, also da kann ich sagen, stay tuned.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Mit wann ist denn mit einem Prototypen geplant oder mit so einem ersten Aufschlag?
Ja, im besten Falle natürlich Quartal 1. Wir haben uns auf verschiedene Förderungen beworben und schauen da sozusagen, dass wir dann ja Anfang nächsten Jahres mit einem Prototyp rechnen können.
Wenn jetzt da draußen Betreiber sind, die euch jetzt super sympathisch fanden, gemerkt haben, boah, da steckt ganz viel Kreativität drin. Welche Kapazitäten habt ihr eigentlich? Also wie viele Projekte könnt ihr so umsetzen? Also könnt ihr beliebig skalieren, weil ihr einfach ein großes Netzwerk auch an Freien habt, mit denen ihr zusammenarbeitet, die verschiedene Skills mitbringt? Oder seid ihr die, okay, wir setzen im Jahr x Projekte um? Wie seid ihr da ausgebucht oder habt ihr noch Kapazitäten für nächstes Jahr, wo andere sagen, okay, ey, das passt jetzt. Ich habe genau diese Leute gesucht, die mir helfen, irgendwie ein tolles Erlebnis zu bauen.
Also wir sind jetzt schon vermutlich bis Mitte nächstes Jahr komplett ausgebucht und haben jede Menge Aufträge und blöderweise überschneiden sich einige Aufträge nochmal sehr stark, wo wir dann auch relativ schnell auch neue Leute dazu holen müssen. Und genau, ne, das war ne Jan, dass man halt da auch mehrere Projektleiterinnen hat und mehrere Leute, die man dann halt auch anleitet und so weiter und so weiter.
Genau, wie du es gesagt hast, Roland, eigentlich überschneidet sich manchmal etwas bei uns. Das ist natürlich jetzt auch gerade fürs nächste Jahr schon wieder eine kleine Herausforderung, das erste halbe Jahr gut zu strukturieren. Aber wir sind wirklich sehr dankbar, dass wir den Zugang zu einem sehr großen Netzwerk haben von wirklich Filmmalenden aus der Malerei, aus der Theatermalerei, Bühnenplastiker, PlastikerInnen, teilweise halt auch Bühnentischler, die mit uns zusammenarbeiten, und dass man sich da wirklich mit diesem Netzwerk organisiert und probiert, sich halt wirklich zu sagen, ey Leute, wie sieht es denn eigentlich aus? Wir hätten jetzt da noch einen zweiten Job, könnt ihr uns das vielleicht abnehmen? Und manchmal hat es auch schon geklappt, die letzten Jahre, dass man irgendwie noch was dazwischen geschoben hat, was jetzt nicht Escape Room-mäßig war, dass man das noch irgendwie gemacht hat. Und da sind wir immer optimistisch, nur das Beste zu probieren. Aber tatsächlich, nächste halbe Jahr ist schon, glaube ich, das erste Mal, wo wir sagen, okay, da sind wir jetzt an unserer Grenze. Oder Roland, meinst du, geht noch was?
Grenze, wir sind an einer absoluten Grenze angelangt. Also, die guten Leute sind ja auch gerne mal auch ausgebucht. Die sind dann öfter mal beim Film halt und dann kommst du da nicht mehr ran. Also brauchst du relativ zeitnah auch die Info von dem Auftraggeber, wann geht's los, ne? Und wenn die Information erst sehr spät kommt, dann hat man halt die guten Leute schon alle verloren und muss dann natürlich relativ schnell ein komplett neues Team aufbauen und hoffen, dass die Leute, mit denen man dann auch frisch zusammenarbeitet, dann auch verstehen, wie wir ticken. Und in der Regel haben wir einen Pfeil im Kopf, ne, und machen verrückte Dinge, ne? Und das muss man auch erstmal ganz schnell verstehen und begreifen. Und da ist nicht viel Zeit, ne, um das dann zu verstehen.
Das ist ein guter Punkt, weil da hast du mir ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Wenn ihr dieses Netzwerk an Kreativen habt, und wir hatten euch ja vorhin schon gefragt, was ist so euer, wie würdet ihr eure Räume beschreiben, euren Arbeitsstil etc.? Nach was für Leuten sucht ihr, mit denen ihr zusammenarbeitet? Arbeitet ihr nur mit welchen zusammen, mit denen ihr auch schon mal früher zusammengearbeitet habt, am Filmset oder an anderen Sets? Oder sagt ihr auch, ihr gebt anderen eine Chance, wo ihr seht, okay, die machen eine gute Arbeit, die sind euch empfohlen worden. Aber wie müssen die ticken, dass sie so diesen Art-Team-Touch mitbringen?
Die Leute müssen eine Panne haben, ne? Irgendwie, die dürfen nicht so, wie heißt denn das, 9-to-5 denken. Halt, ne? Das dürfen die nicht machen. Ne? Magnus und ich haben bis 23 Uhr, 0 Uhr, haben wir bei Dream Labs dann noch rumgehangen und haben dann noch irgendwie weitergearbeitet, weil wir nicht aufhören konnten. Wir waren im Tunnel drin. Ne? Und mit solchen Leuten muss man arbeiten können. Oder solche Leute muss man irgendwie rankriegen. Das ist die Kunst halt. Ne? Die nicht jetzt nach 10 Stunden sagen, okay, jetzt ist Feierabend und tschüss, sondern ja, die sagen, ey, ich bin noch nicht ganz glücklich, ich bin noch nicht fertig, das ist noch nicht das, was ich erreichen wollte heute, ne? Und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Und ganz ehrlich, wenn man in Bad Steden ist, was willst du da auch abends machen? Ne?
Zum Italiener gehen, der um 11 zumacht, ja.
Ja, aber ich war 2 Jahre und 19 Tage vor Ort. Irgendwann kennst du alle Italiener, du kennst alle Kellner und dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann, was mache ich denn dann? Dann bin ich halt lieber noch nachts irgendwie da im Dream Lab und träume da vor mich hin. Ne?
Aber ich kann mir vorstellen, dass dir das auch in einer anderen Umgebung passieren würde, weil da einfach so viel Leidenschaft dahinter steckt für das Thema, dass da einfach der Tunnelblick entsteht. Und ich frage mich auch so, was sind noch so Leidenschaften, die ihr gerne noch ausleben möchtet, wo ihr sagt, da fehlt noch was auf der Agenda, in der Bucketlist, das muss noch abgehakt werden. Was gibt's da noch?
Ich muss kurz nochmal zurückswitchen zu dieser Leidenschaft. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz wesentliche, eine wesentliche Eigenschaft, die jemand mitbringen sollte, der bei uns da auch dann fester integriert wird. Genau, okay. Die Liste. Jan, hast du eine Idee?
Zu dem Thema mit den Welten, die wir noch erschaffen wollen, die noch auf unserer Liste stehen. Genau, also ich habe ja, ich glaube, ich sage es jetzt zum fünften Mal, den Bäcker nicht so geil gefunden. Und es liegt halt tatsächlich daran, dass ich so einen kleinen Faible für asiatische Architektur habe und den asiatischen Kosmos generell ganz schön finde. Und ich glaube, wenn ich wirklich sagen würde, ich würde nochmal eine Kulisse bauen, wo ich mir sowas aussuchen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich so eine futuristische Stadt, so ein kleiner Mix aus Shanghai, Tokio, so was ganz Verrücktes in der Zukunft, halt nur in einer großen Dimension, halt nicht so klein, sondern dass man wirklich sagt, also wir hatten zum Beispiel Filmkulissen, da standst du da und hast dann halt in den Himmel geguckt und dachtest dir, wow, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist verrückt. Wir hatten bei 1899 so ein 360-Grad-LED-Screen und ich bin einmal in die Halle reingekommen, habe die Tür aufgemacht und ich dachte, ich kann 10 Kilometer weit gucken und da hinten schneit es. Also das hat mich total umgehauen. Und ich glaube, so eine Dimension probieren in die Realität zu bringen, das wäre, glaube ich, nochmal ein richtig schöner Wunschenstraum, dass man sagt, okay, viele Spieler, SpielerInnen können in diese Welt einfach eintauchen. Das wäre schön. Und am besten mit einem abgefahrenen Raumschiff im Giga-Style, weil ich glaube, da wäre unser Kumpel Magnus der Erste, der sofort die besten Visionen zum Leben bringen kann. Dann nochmal schöne Grüße an ihn. Das wäre, glaube ich,
so seine. Körperteilen dann, oder wie?
Ja. Die sind dann versteckt, ganz unten vielleicht.
Genau.
Aber auch so gerade so organische Strukturen, dass man Gefühl hat, das Raumschiff lebt. Und der hat ja viele verschiedene Talente. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nochmal eine ganz kurze Geek- oder Nerd-Frage, weil du gerade erwähnt hattest, 1899, großer LED-Screen. Gerade in der Filmbranche, Stagecraft spielt eine große Rolle. Und es tut ja so ein bisschen euer Handwerk so ein bisschen nach hinten stellen, ja, was ihr gelernt habt. Ist dann jetzt der Ausgleich, den ihr jetzt mit Escape Rooms habt, ist das, ich sag mal, wieder eine Neuentdeckung und eine Festigung von dem, was ihr gerne macht und machen wollt und würdet, und gibt euch das diese Alternative zur eigentlichen Theatermalerei bzw. Szenerie? Oder kann sich das auch ergänzen, also das, was ihr macht und eher der digitale Fortschritt im Film?
Also vielleicht sage ich kurz was zum digitalen Fortschritt im Film. Der macht dann so ein bisschen Angst teilweise, aber wenn ich so an 1899 denke, hatten alle Angst und waren halt in der Produktion, oh Gott, jetzt haben wir dann doch nur ein halbes Jahr zu arbeiten. Und im Endeffekt haben die halt Bodenpaneele gebaut und halt andere Szenerien erschaffen, wo halt sozusagen auch der Bildhauer zu mir kam und meinte, sowas habe ich noch nie gebaut. Und ich habe mehr zu tun gehabt als bei den anderen Produktionen. Irgendwie entwickelt sich immer was Neues beim Film und ich merke auch, dass viele Leute, ähnlich wie mit der KI, halt, die finden KI toll, aber irgendwie sagen sie, trotzdem ist es handschriftlich schön. Und ich war in England bei einer Produktion in den Shepperton Film Studios. Da haben die wirklich alle Theatermaler, Backprints wieder per Hand gemalt. Das war, glaube ich, für Enola Holmes. Und da war ich total begeistert, weil ich mir dachte, jetzt machen die das wirklich. Wir haben hier 2020 und sehr irgendwie cool. Fangen die an, wieder zu malen. Das ist, ich glaube, das hängt auch vom Regisseur ab, aber ich glaube, der Escape Room ist trotzdem irgendwie das, wo wir alle sagen, das ist so die Branche, wo wir uns gefunden haben, die uns am meisten Spaß macht. Ich glaube, Roland, du kannst am besten sagen, was am Escape Room so uns so begeistert hat oder vielleicht nochmal die Vision, die wir eigentlich haben, auch beim Escape Room.
Was uns begeistert, sind in der Regel auch die Betreiber, die, wenn man sie reden hört und zuhört, ne? Dass man halt auch versucht zu verstehen, was haben sie vor, ne? und da einzutauchen in deren Vision und das dann auch versuchen umzusetzen und auch die Dankbarkeit zu spüren, dass man halt vor Ort ist und aber auch was noch ganz ganz wichtig ist, die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird, das ist was ganz Besonderes und das habe ich beim Escape schätzen gelernt, auch gerade bei den ganzen Leuten, die ich da bis jetzt begegnet bin und kennenlernen durfte. Das ist für mich dann noch diese Escape-Welt. Film ist da ganz, ganz anders. Was mich ja auch dann dazu bewogen hat, dann auch irgendwann auf diese Art-Team-Idee zu kommen, weil man halt gerade beim Film mehr so als Einzelkämpfer unterwegs ist und das hat mir nicht ganz gepasst. Aber nochmal, die eine Sache, dass KI oder Technik oder irgendwas irgendwie das alles ersetzt. Solange es Schauspieler, also echte Schauspieler gibt und keine KI-Schauspieler, wird es auch echte Filmkulissen geben. Die Filmkulissen werden in der Regel auf, weiß ich nicht, auf 70 oder 80 Zentimeter hohen Plattformen gebaut werden. Ne? Und dann brauchst du da immer eine Treppe, die da hochgeht. Also ich kann mich an einen Film erinnern, es war Monuments Man mit George Clooney. Da hatte auch John Goodman mitgespielt und da gab es immer noch nicht diese Treppe, die zu diesem Filmset hochführte. Die musste dann ganz schnell gebaut werden. Da hat irgendein Tischler oder zwei, drei Tischler haben dann halt innerhalb von einer Viertelstunde eine Treppe gebaut, die wir dann John Goodman-Treppe getauft haben, weil John Goodman wollte nicht wie so ein Orang-Utan da hochkrabbeln und dann ins Filmset reinlaufen, ne? Sondern er wollte, und das war ganz, ganz wichtig und das war eine krasse Erkenntnis, die ich da hatte, er wollte in das Filmset reinlaufen, also sich quasi darauf vorbereiten, während er da reinläuft, damit er dann diese Szene in sich trägt und dann halt auch ein guter Schauspieler ist und das dann auch macht. Und die brauchen das Filmset, die Leute. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein wirklich guter Film, der nur noch grüne oder blaue Wände um sich herum hat, ein Schauspieler, der sich darauf einlassen kann, dass da jetzt ein sinkendes Schiff ist oder ein UFO, was vorbeifliegt. Das muss er sich alles vorstellen. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Technik da in naher Zukunft viel ersetzen wird. Sie wird vieles einfacher machen, definitiv, aber sie kann nicht zu 100% uns ersetzen. Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das nie aussterben wird, das Handwerk, weil auch Menschen, selbst die handwerklich nicht begabt sind oder auch künstlerisch nicht kreativ, die wissen es trotzdem auch wertzuschätzen, wenn da diese Arbeit reingesteckt wurde. Ne? Warum gibt es dann immer noch so Stop-Motion? Geschichten, ne, die eigentlich super aufwendig sind, die gar nicht mehr sein müssten. Ne, aber einfach, weil dann derjenige, der sich das anschaut, weiß, boah, ich weiß, da steckt so viel Arbeit drin und ich weiß das umso mehr zu schätzen, dass das da auf die Beine gestellt wurde. Und ich glaube, das ist das Gleiche in allen Bereichen des Lebens, wo es digitaler, wo es künstlicher wird. Ich glaube, es wird immer die handwerklichen Themen geben, weil wir einfach auch haptische und visuell haptische Menschen sind.
Wobei ich glaube, das wird natürlich, das sind die Projekte, die herausstechen. Gell? Es wird nicht mehr so viel experimentiert wie früher. Und gerade heutzutage wisst ihr selbst ja, an was für Produktionen ihr auch mitgearbeitet habt. Gerade bei den Streamern, Netflix etc. Die Filme sehen irgendwie alle gleich aus. Das muss skalieren, das ist relativ schnell produziert. Da steckt auch nicht mehr so viel Liebe dahinter. Und dann hast du aber so einzelne Filme im Laufe des Jahres oder Serien, wo du merkst, da ist richtiges Handwerk noch drin. Gell? Für mich war dieses Jahr zum Beispiel Blood and Sinners, der mich umgehauen hat, wo richtig wieder Filmarbeit betrieben wurde. Du hast das klassische Blocking, du hast mit Schatten und Licht gearbeitet, was ja heutzutage auch nicht mehr viel hast und was ja auch für euch eine Rolle spielt. Gerade auch im Kulissenbau. Gell? Gerade auch, klar, es gibt immer noch die Beleuchter, aber trotzdem ist es auch wichtig für euch, die Kulissen bauen, auch im Escape Rooms. Wie wird was beleuchtet? Und mit Schatten und Licht kannst du wesentlich besser auch Geschichten erzählen, als wenn irgendwie alles so matschig oder platt wirkt. Gell? Und ich finde, das ist ja das, was eure Räume ausmacht, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn sowas handgemacht ist und wenn eine Leidenschaft dahinter steht, merkst du das. Du hast hunderte von Escape Rooms in Deutschland, 350 Stück oder so, ja? Und es gibt trotzdem immer die Escape Rooms, die herausstechen und die dir in Erinnerung bleiben. Selbst die Rätsel müssen manchmal, man scheidet ja auch drüber, sind die Rätsel heutzutage, gerade in den Räumen bei Dream Labs oder Miraculum, sind das noch richtige Escape Rooms oder sind es eher so immersive Abenteuer? Das ist hinten dran gestellt, gell? Aber wenn du aus diesen Räumen rausgehst, hast du das Gefühl, du hast eine andere Welt betreten und das macht dir eben. Und nochmal, um die Frage zurückzukommen, Roland, was würdest du gerne mal umsetzen? Was ist noch in deinem Kopf drin, wo ein Betreiber noch nie auf dich zugekommen ist, aber du würdest das gerne mal machen?
Also wenn ich unbegrenzte Möglichkeiten hätte, eine riesengroße Halle, dann würde ich gerne so einen Märchenwald, Märchenwald bauen.
Schön.
So mit wirklich echten, also nachgemachten Bäumen, wo du dann auch nicht mehr unterscheiden kannst, ob das jetzt echte oder Fake-Bäume sind, sondern das ist halt, dass du in so einem riesengroßen Wald drin bist und mit ganz viel Licht und verschiedenen Stimmungen arbeiten, ne, wo auch ein Wasserfall drin ist und du musst irgendwie versuchen, diesen Wasserfall stilllegen, damit du da durchlaufen kannst und dann entdeckst du eine Höhle und es geht halt immer weiter und du kannst die Welt immer weiter für dich, ne, erschließen und wir sind in der Lage, das haben wir auch alle beim Film gelernt, wie man sowas baut, wie man sowas macht. Und darauf hätte ich echt Bock. Und das dann meine Tochter mal irgendwann zeigen, das wäre echt der Bringer.
Super schön.
Wir würden auch mit hinkommen.
Chill.
Ja, ich glaube, wir können eigentlich noch ewig weiterreden mit euch. Gerade eure Begeisterung, dieses Fachsimpeln auf eurer Seite. Aber ich glaube, wir haben jetzt 1,5 bis 2 Stunden zusammen bekommen. Wie gesagt, nochmal ein großes Dank. Nochmal ein großer Dank an euch. Ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Ich habe da am Anfang schon meine Lobeshymne gesungen. Aber ich finde das schön, mit euch persönlich auch mal gesprochen haben. Also wir finden das schön, weil man auch einfach mal die Gesichter dahinter hat und merkt, das, was man in diesem Raum spürt, das lebt ihr auch. Ja? Dafür steht ihr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Qualität, die man bekommt am Ende des Tages, die Liebe, die man bekommt und die Leidenschaft dafür. Und ich glaube, das zeichnet euch aus. Und ich hoffe, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr nächstes Jahr so gut ausgebucht seid, dass es also weitergeht bei euch, weil das heißt, dass es für uns noch einiges zu entdecken gibt, auch die nächsten Jahre. Und wie gesagt, auch mit allem anderen, was ihr vorhabt, mit diesen Pop-Up Escape Games. Wir wünschen euch echt viel Erfolg. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema und auch das Thema gerade immersive Welten auch nochmal dem Otto-Normalverbraucher vielleicht zu Gemüte zu führen, der halt vielleicht nicht in Escape Rooms geht, für den Escape Rooms nötig ist. Und ja, vielen Dank und ich wünsche euch alles Beste und vielleicht hört man sich mal wieder, wenn die Mikros funktionieren und wir können nochmal fast simpeln, aber wie gesagt, großen Dank und ganz viel Liebe von mir für die Kunst, die ihr zum Leben erweckt. Vielen Dank.
Ich hatte auch große Freude daran, mit euch zu sprechen und ich finde es auch gut, dieses Konzept, das ihr habt, dieses Netzwerk zusammenzubringen in einem Team. Ich glaube, das ist so richtig und wichtig, dass man merkt dann aber auch, das ist menschlich, muss es ja funktionieren, sonst klappt es nicht. Ne? Und dass ihr Menschen seid, mit denen man gern zusammenarbeitet, das haben wir schon innerhalb dieses kurzen Interviews hier gespürt. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen konnten und freue mich sehr, mehr von euch zu erleben.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Dann danke fürs Zuhören da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.